Herr, tue meine Lippen auf, lass mein Mund dein Lob verkündigen. Im Matthäusevangelium im Kapitel 6 lesen wir etwas, was Jesus seinen Jüngern sagt. Er bringt ihnen da das Beten bei und er sagt, darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wir haben das ja auch gerade gesungen. Vater, unser, wir beten das häufig genug, denke ich, und da habe ich mir gedacht, das wäre gut, wenn wir uns mal ein bisschen auch nochmal Gedanken darüber machen. Es ist eigentlich ein kompliziertes Thema, weil die meisten von uns haben einen Vater, nicht alle haben einen Vater, aber wenn man Vater unser betet, denkt man natürlich immer auch so ein bisschen an sein eigenes Konzept von Vater, was man so im Kopf hat. Und das ist für manche von uns ein schönes Thema, für manche von uns ein sehr schwieriges Thema, für manche von uns vielleicht ein Thema, über das wir gar nicht so nachdenken. Aber ich denke, es beeinflusst immer auch ein bisschen, wie wir über Gott denken. Und ich möchte mit einer kleinen Geschichte anfangen von einem Sohn in diesem Fall, von einem Amerikaner namens Rick Hoyt. Ich weiß nicht, ob der Name jemandem etwas sagt, der ist nicht so bekannt. Aber auf jeden Fall, dieser junge Mann, so jung ist er mittlerweile auch nicht mehr, er wurde mit einer schweren Hirnkrankheit geboren. Und sehr bald haben dann die Ärzte den Eltern gesagt, dass es eigentlich keine Hoffnung gibt für ihn. Dass sie dieses Kind am besten weggeben sollten in irgendeine Institution, weil das ist ja ein schwerer Pflegefall. Im Grunde hat man gesagt, es gibt keine medizinische Möglichkeit, dass das Kind, also dass die Gehirnzellen mit den Muskelzellen und den Nerven irgendwie richtig kommunizieren. Also vermutlich kriegt dieses Kind überhaupt nichts mit, kann sich nicht mitteilen, kann auch nicht nachdenken. Und die Eltern, die haben das nicht gelten lassen. Die haben ihr Kind geliebt und die haben es nicht aufgegeben. Die haben alles versucht zu bewegen, was in ihrer Macht stand. Und das war gar nicht so leicht, finanziell und von ihrer Zeit und Energie, dieses Kind zu fördern. Haben ganz viel in das Kind investiert. Und irgendwann sind sie drauf gekommen, Moment, der folgt unseren Bewegungen ja mit seinen Augen. Das heißt, der muss was mitkriegen. Und dann haben sie alles Mögliche versucht. Und als er dann ein junger Mann war, haben sie es endlich geschafft, jemanden zu überzeugen, dass er ihnen einen Computer entwickelt, damit dieser junge Mann über kleine Bewegungen mit seinem Finger also auch Worte von sich geben kann, in diesen Computer irgendwie eingeben kann. Und das Spannende war, das hat funktioniert. Und auf einmal sind die Eltern dann draufgekommen, dass ihr mittlerweile erwachsener Sohn, was der sich alles so gedacht hat, ja, dass er ein großer Sportfan ist, was seine Interessen waren, die haben sich voll gefreut über seinen Humor und es ist eine unheimlich spannende Sache für diese Eltern gewesen, weil die Eltern dieses Kind einfach nicht aufgegeben haben. Und vielleicht kann uns diese Geschichte im Hinterkopf so ein bisschen durch diese Predigt und durch dieses Thema Vater unser begleiten. Als ersten Punkt habe ich mir aufgeschrieben, Gott als Papa. Ja? Jesus betet nicht unser Vater im Himmel, so sehr geschwollen das klingen mag, sondern bei ihm heißt es eigentlich Papa im Himmel. Unser Papa im Himmel. Die Briefe greifen das auch auf. Also das passiert auf einmal im Neuen Testament, dass von Gott, dem Vater, als Papa gesprochen wird. Abba ist das Wort hier. Ja, das Wort ist ja in allen Sprachen ungefähr gleich. Das ist das, was entsteht, wenn so ein kleines Kind vor sich hin brabbelt und irgendwas kommt dabei raus. Ja? Abba oder Daddy oder Papa oder keine Ahnung was. Und dann irgendwann sagt der Vater, ha, er hat Papa gesagt. Ja? Natürlich hat das Kind es nicht gesagt. Ja? Aber es klingt halt so irgendwie. Und es drückt eines aus. Es drückt eine Vertrautheit zwischen dem Vater und diesem Kind ganz stark aus. Ja? Also in jeder Sprache haben wir so ein gelalltes Wort irgendwie, was den Papa ausdrückt. Und Jesus, also das Neue Testament immer wieder, verwendet wahrscheinlich ganz bewusst diesen Ausdruck. Ja? Nicht nur den Vater, sondern auch den Papa, den Abba in der Vertrautheit. Und das wirft aber für uns natürlich eine Frage auf. Was für ein Bild haben wir von Gott als Vater? Ich denke, manche von uns haben vielleicht ein etwas bedrohliches Bild. Ja? Also gerade jetzt in der Passionszeit kommt es mir immer wieder so vor, als ob sich manche das so vorstellen haben, dass wir den bösen Vater haben, ja, der mit Blitzen im Himmel steht und irgendwie alles vernichten haben. Und dann kommt Jesus wie Superman oder so und wirft sich dazwischen und sagt, nein, ich will sie retten. Und der Vater dann, ach, okay, ja, aber so ist es nicht. Ja? Sondern der Vater wird uns hier als liebevoll dargestellt, als ein ganz Vertrauter. Also das ist eine intime Vater-Sohn-Beziehung, die wir bei Jesus beobachten können. Und das beschränkt sich dann nicht auf Jesus und seinen Vater, sondern das wird weitergereicht an uns, ja? Dass wir als Christinnen und Christen eine vertraute Beziehung zu diesem Vater haben können. Diese Geschichte, die ich vorher erzählt habe, ja, der Vater, der hieß übrigens Dick und der Sohn Rick, Dick hat den Rick unheimlich geliebt. Er hat seinen Sohn so sehr geliebt, er hat ihn nicht aufgegeben. Die Mutter auch, aber von der Mutter habe ich leider nicht so viel erfahren können. Auf jeden Fall, der Vater hat diesen Sohn so sehr geliebt, dass er alles in Bewegung gesetzt hat, um für seinen Sohn da zu sein. Und ich glaube, so möchte Gott, dass wir ihn auch sehen. Ja? Dass wir nicht einfach als ein seltsamen himmlischen Despoten sehen, vor dem wir nur Angst haben müssen oder so, sondern er möchte, dass wir ihn als vertrauten, liebevollen Vater sehen können, sehen lernen. Das Zweite, was wir lesen im Vater Unser, was wir jeden Sonntag auch beten und vielleicht auch öfter, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ich habe es jetzt mal überschrieben mit Gott als König der Welt. Es klingt fast, als ob sich das so ein bisschen widerspricht. Das eine der vertraute Vater und das andere ist der König der Welt. Ich bin neulich mal in einem Zug gesessen und da saßen mir gegenüber im Abteil zwei Mädchen, so Teenager, die haben sich halt unterhalten über ihre Väter. Und die haben sich eigentlich nur beschwert. Die haben, es war ganz interessant, denen zuzuhören. Die haben also gemeint, ja, also die haben sich nicht beschwert, dass der Vater zu streng war, sondern irgendwie, dass die Väter irgendwie keinen Antrieb hatten, dass die zu Hause herumsitzen, Fernsehen, dass die sich überhaupt nicht durchsetzen können und mal auf den Tisch schauen, sondern die Mama immer nur am Schimpfen ist und der Papa sitzt da mit dem Bier und ist irgendwie unglücklich. Und die haben das Wort nicht verwendet, aber in meinem Kopf ging dann so, ja, so ein Bild von Vater als Waschlappen, als, ja, möchte mich da jetzt gar nicht so reinhängen, aber so hat das, ist das für mich rübergekommen. Und vielleicht haben wir auch so ein Bild ein bisschen von Gott, ja? Dass wir uns denken, Gott ist so passiv, der sitzt auf seiner Wolke, umgeben von Engeln, die Harfe spielen. Ich meine, natürlich denkt das keiner von uns, aber es gibt ja solche Bilder. Okay? Aber im Grunde einer, der sehr, sehr harmlos ist und der keiner Fliege was zuleide tun kann und der einfach traurig ist, was hier auf der Erde so alles Schlimmes passiert, aber sich nicht so richtig darum kümmern kann oder will oder darf oder so. Aber Jesus hat ein ganz anderes Bild von seinem Vater. Jesus sitzt nicht im Zug und beschwert sich, dass der Papa nichts tut, sondern Jesus malt uns hier Gott als König vor Augen. Er spricht immer wieder vom Königreich Gottes. Er sagt, dass Gottes Name heilig sein soll, dass sein Wille geschehen soll. Offensichtlich ist er sogar der Meinung, dass Gott einen Plan hat für diese Welt, dass Gott ganz genau weiß, was er vorhat. Und ich denke, in diesem persönlichen Gebet kommt auch ein bisschen zum Ausdruck, dass wir Teil dieses Planes Gottes sein können. Jesus spricht von einem Gott, der die ganze Welt in seiner Hand hält, wie es in dem Kinderlied heißt. Er spricht von einem großen König, der regiert. Und ich glaube, das ist keine Prahlerei. Das kennt man ja manchmal unter Burschen, wo dann der eine sagt, ja, mein Papa hat so ein großes Auto. Ah, mein Papa hat so ein großes Auto. Nein, Jesus spricht ganz, ganz bewusst von seinem Vater hier als großen König, als unheimlich starken Vater. Das Dritte dann, Wir lesen ja dann weiter unser, oder wir beten weiter: unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ich überschreibe das mit Gott als Lebensretter. Es gibt so eine Liste mit den Grundproblemen der Welt irgendwie. Das wird immer wieder mal erneuert und so. Aber immer ganz top sind so zwei Sachen. Das hat immer etwas mit Ungerechtigkeit zu tun. Wir haben auf dieser Welt so viel Ungerechtigkeit, so viel ungerechte Verteilung. Ich habe die aktuellen Zahlen nachgeschaut. Man schätzt momentan 868 Millionen Menschen, die einfach an Hunger leiden. Und das ist ja nicht so, dass die das müssten. Wir haben ja genug. Also wir haben so viel Essen, wir wissen gar nicht, wohin damit oder so. Und es wird dadurch noch komplizierter, dass bei uns ja dann trotzdem auch immer wieder Leute gibt, die an Hunger leiden, die einfach viel zu wenig haben, die ums Überleben richtig kämpfen müssen. Wir sehen eine unglaubliche Ungerechtigkeit da. Und was Jesus hier sagt, ist, dass wir Gott auch um unser täglich Brot bitten wollen. Und das bedeutet, dass es Gott nicht egal ist, wie es uns geht, wie es unseren Mitmenschen geht. Gott kümmert sich auch um unsere Bedürfnisse, und Gott ist es wirklich nicht egal, dass Dinge so ungerecht verteilt sind. Die andere Sache ist, Menschen tun einander unglaublich schreckliche Dinge an. Ich meine, wenn man jetzt so anhört, was da wieder an Drohungen, an Kriegsdrohungen zwischen Nordkorea und anderen Ländern hin und her geht, was in Afrika passiert, so die Spätfolgen des arabischen Frühlings, im Nahen Osten, das ist schrecklich. Ja? Aber nicht nur diese Kriege, sondern auch in den Familien, in unserem engsten Umkreis passieren oft einfach Sachen, die nicht nur nicht schön sind, sondern die ganz, ganz viel kaputt machen. Chesterton hat mal gesagt, auf die Frage, was ist das größte Problem der Welt, hat er auf Englisch gesagt: I am, ich bin's. Also wir Menschen machen uns gegenseitig durch das, was in unserem Herzen drin ist, oft große Probleme. Und was wir hier im Vater Unser aber lesen, ist: Gott will mir vergeben. Und dann kann und soll ich auch anderen vergeben. Und Gott will mich davor bewahren, dass ich überhaupt in Versuchung komme. Gott will dein und mein Leben in Ordnung bringen. Das ist das Bild, was Jesus hier zeichnet. Also Gott als liebevollen, vertrauten Vater, als Papa, dann Gott als großen König und dann Gott noch als jemanden, der unser Leben eigentlich noch retten will. Und ich weiß nicht, wie ihr Bild von Gott ausschaut, aber Jesus möchte es auf jeden Fall auf diese Bahn rücken. Ich möchte jetzt zum Schluss noch ein bisschen was über den Rick Hoyt erzählen und seinen Vater, den Dick. Das ist, eines Tages war es so, der Sohn saß da mit seinem Computer und der Vater saß vielleicht im Schaukelstuhl daneben. Der Vater war ein bisschen herzkrank, ja, musste sich ein bisschen schonen, war früher bei der Armee gewesen und so. Und dann auf einmal fängt der Sohn an zu tippen: Du Papa, ich habe da gelesen, da ist ein Sportler mit einer Behinderung in unserer Nachbarschaft und das ist ganz schwer für den, seine Familie, den auch zu erhalten, so ähnlich wie bei uns. Wie wäre es, es findet ein Sponsorenlauf statt, mach mal da mit, Papa. Und Papa hat gesagt, ja. Und dann haben sie es irgendwie trainiert. Ja, also sie haben einen Spezialrollstuhl angeschafft und der Vater ist dann mit ihm gejoggt, so langsam herum. Und sie sind wirklich bei diesem Rennen angetreten. Es war nicht so ein großes Rennen, so 4-5 Kilometer. Und sie haben es geschafft. Sie sind Vorletzte geworden, aber sie haben es geschafft. Und da war dann das Team Hoyt geboren. Das kann man mal bei Google eingeben. Seitdem haben die hunderte Rennen bestritten. Sie haben dann sogar sich irgendwann mal an einen Marathon gewagt. Sie haben es geschafft. Sie haben dann sind umgestiegen auf Triathlons. Ja, da kann man sich gar nicht vorstellen, mit einem speziellen Rad, wo der Sohn irgendwie drauf ist, und mit einem Schlauchboot, wo der Vater dann schwimmt und hinten das Schlauchboot sitzt. Und der Sohn motiviert den Vater, nicht aufzugeben. Und der Vater schafft das auch irgendwie. Und ich habe nachgeschaut, die sind heute noch sportlich aktiv. machen noch jedes Jahr so an die 20 Rennen, obwohl der Vater mittlerweile schon über 70 ist. Und warum erzähle ich das? Ich erzähle das, weil ich glaube, dass das mit Gott als Vater so ein bisschen ist, wie in dieser Familie, wie mit Dick und W. Kreuz. Gott ist ein liebevoller Vater, der unendlich stark und mächtig ist, der uns auch retten will, der an uns glaubt, der aus unserem Leben ein großartiges Abenteuer machen will, der uns einbinden will in sein Reich, das er baut. Und das heißt, denke ich, ganz praktisch für uns, dass wir in unserem Kopf denken lernen müssen, vielleicht können das manche schon sehr gut, manche noch nicht so, dass Gott wirklich für uns das Beste will. Dass er uns unendlich liebt, auch wenn vieles schwierig ist. Dass er eigentlich doch ein perfekter Vater ist, kein Despot. Dass er noch mehr liebt, als Dick Hoyt seinen Sohn liebt. Zweitens die Sache mit dem König. Das bedeutet mal ganz praktisch, dass Gott nicht einfach nur ein harmloser alter Mann auf einer Wolke ist oder so, sondern dass wir begreifen lernen müssen, dass er einen Plan hat für diese Welt und dass das dann auch unser Leben mit einschließen darf und dass Gott wirklich in meinem und in deinem, in ihrem Leben Chef sein will. Ja, also nicht nur so ein Interesse, was man so haben kann irgendwie, also ich bin auch religiös interessiert und das und Sport und so, sondern Gott will eigentlich in unserem Leben Chef sein. Und das sagen wir eigentlich jedes Mal, wenn wir Gottesdienst sind. Wir sagen, Gott, dein Wille geschehe, nicht meiner. Und dann, ganz praktisch auch noch, Gott will unser Lebensretter sein. Ich denke, da ist so viel, was unsere Beziehungen zu Gott und zu anderen Menschen vergiftet. Böser Streit, Ehrgeiz, Eifersucht, Lügen, wir kennen das ja alle. Und wenn wir zu Gott kommen und ihn um Vergebung bitten, dann vergibt er uns. Und dann sollen und können wir auch anderen vergeben. Und ich möchte jetzt an den Schluss einfach diese Frage stellen. Willst du dich diesem liebenden Vater anvertrauen? Wollen sie sich in die Hände dieses liebenden Vaters, dieses Königs, dieses Retters begeben? Amen.